together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei Mit Milch und Zucker angekommen. Unser heutiger Gast ist die Anna. Die Anna ist 37 und von Beruf Unternehmerin. Und du warst, glaube ich, schon überall, also fast überall geboren. Bist du in Großbritannien aufgewachsen, in Salzburg, Klagenfurt. Warst in Berlin, in Budapest, hast dort studiert und warst dann in Wien. Also Europa schon mal ganz gut abgedeckt und bist jetzt eben selbstständig als Unternehmerin tätig. Wow.
Ja. Hallo, danke fürs Einladen erstmal und danke für die nette Vorstellung.
Gerne, danke, dass du gekommen bist. Ich habe jetzt das Thema.
Und jetzt bin ich gespannt.
es ist nicht ganz so abwegig. Und zwar, wir haben das Thema Starting Up.
Schön, ein schönes Thema.
Weil wir gedacht haben, also gerade weil du auch neu gegründet hast, ja, selbstständig bist. Und ich glaube, als Selbstständiger, man hat oft Hürden, die jeder von uns kennt. Mhm. Und vor allem, wenn man neu anfängt. Ich finde es halt auch immer schade, dass in der Startup-Szene, glaube ich, auch viel mehr Männer sind als Frauen.
Ja, beziehungsweise auch viel mehr Männer, die sich von vornherein gleich als Startups und Unternehmer bezeichnen. Und viel mehr Frauen, die sich als selbstständig oder als EPUlerin bezeichnen.
Okay.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das männliche Selbstbewusstsein, das von Start an anders ist oft.
Super. Wir haben dann viele Fragen dazu und Ideen. Und darum soll es irgendwie gehen, so ein bisschen, dass wir darüber reden, wie das ist, auch was selbst zu starten. Mhm. Weil ich glaube, es muss nicht immer beim Selbststarten nicht nur darum gehen, ein Unternehmen zu starten, sondern etwas zu tun.
Ja.
Und selbst anzufangen. Und da, glaube ich, ja, gibt es viel zu besprechen dazu.
Sehr schön, freue ich mich.
Wir fangen aber zuerst an mit ein paar Fragen zu dir, die wir, die meisten davon, immer sehr persönlich aussuchen, wo wir versuchen, auf Dinge in deinem Lebenslauf irgendwie ein bisschen Bezug zu nehmen. Also, die gesalte erste Frage.
Buch oder Kindle?
Puh, hängt jetzt beides. So mal der blöde Sommerkrimi am Kindle, weil dann brauche ich da nicht im Bücherregal. Und alles, was mir mehr Freude macht und was ich auch weiß, dass ich wieder lesen möchte oder auch in die Hand nehmen, in Buchform.
Am Wochenende lese ich?
Die Financial Times Weekend, immer. Tatsächlich versuche ich auch dann mehr zu lesen, als ich unter der Woche tue. Allerdings gelingt das nicht immer.
Wo wärst du gerne einmal Chefredakteurin?
Ein Economist natürlich.
Als Kind wollte ich was werden?
Historikerin wollte ich immer werden.
Black Dress oder Dirndl?
Black Dress, definitiv.
Echt?
Ja.
Okay.
Obwohl ein Lena Hoschek-Dirndl, das hätte ich schon auch gern.
Aber das ist so außer Konkurrenz, das geht immer.
Ja,
stimmt.
Wenn ich mir eine neue Identität aussuchen könnte, wäre ich...
Für immer oder mal so ausprobieren für einen Tag? Ich wäre gerne eine andere.
Was du willst. Also für einen Tag mal ausprobieren.
Ich wäre gerne tatsächlich einen Tag lang US-Präsident. Nein, in dem Fall tatsächlich, ich wäre gerne mal ein männlicher Politiker. Echt? in einem relevant großen Land.
Pommes mit Ketchup oder Essig?
Wer isst Pommes mit Essig?
Mit alle Briten!
Ich weiß, aber es ist so grauenhaft. Es ist wirklich...
Ihr kennt sich nicht aus.
Widerlich.
Aber ich esse Chips mit Essig am liebsten.
Okay. Welche Person oder welche Firma hättest du gerne als Kunden?
Ich hätte gerne Leute tatsächlich oder Firmen gerne als Kunden, die mutig sind, also die sich auch was trauen, wo man so ein bisschen abseits der vorgeschlagenen Wege, die auch gerne mal disruptiv sind. Das ist zum einen in der Politik, auch auf europäischer Ebene. Nämlich, das Lustige wäre, Leute auch zu beraten,
alle
die nicht... Oh mein Gott, ich glaube, bei den Lib Dems ist auf und Malz verloren. Obwohl, eine Neuaufstellung der Lib Dems wäre lustig. Aber tatsächlich, wenn sie sich auch mehr trauen, als für Fox Hunt zu kampanisieren. Und in der Privatwirtschaft... Ich habe eine wahnsinnige Freude mit allem, was so ein bisschen anders ist. Also so, deswegen finde ich ja Kommunikation auch spannend, wenn man abseits von Lifestyle und so weiter denkt. Also ich habe immer Industriekunden beraten. Also ich habe in der Öl- und Gasbranche gearbeitet. Ich finde alles spannend, was so tatsächlich das Potenzial hat, krisenbehaftet zu sein. Weil ab da wird es für uns Kommunikatoren lustig. Weil da braucht es uns.
Ja.
Bei allem anderen davor muss man den Kunden oder auch den Unternehmen alles erklären, warum es Kommunikation braucht. Aber wenn irgendwas passiert, dann wissen sie es. Und dann sind wir da. Und das ist dann lustig.
Zeitung oder Zeitschrift?
Zeitung.
Ich bin eine Feministin, aber...
Aber nicht links.
Street Art oder Museum?
Museum.
Lieblingsurlaubsort?
Schweden.
Radio oder Fernsehen?
Radio.
Sind wir bei der ersten Frage, wo es ums Thema geht, mhm, wo es nicht mehr um, was weiß ich, Buch oder Kindle geht, sondern halt wirklich ums Thema. Fast. Was
ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur, wie er geschmeckt hat, sondern auch, da geht es ja auch viel um die Gesellschaft, in der man ihn trinkt, in die Umgebung, in der man ihn trinkt.
Nein, der beste Kaffee, den ich eigentlich versuche, fast täglich zu haben, ist in der Früh zwischen Schottentor und dem Weg zu meinem Büro am Karmelitermarkt. Dann gehe ich beim Gin Gin vorbei, das ist so eine kleine italienische Bar. Mhm. Und da trinke ich dann meistens noch einen Cappuccino. Das ist so ein bisschen kurz innehalten vom Alltagsstart. Und den Kaffee liebe ich. Also tatsächlich alleine. Ich weiß nicht, was das jetzt über mich aussagt, dass ich einen Kaffee am liebsten alleine trinke. Aber für mich ist Kaffee trinken tatsächlich so, ich glaube, es ist ein bisschen wie für Raucher, die dann so da diese Pausen im Alltag setzen, indem sie jetzt irgendwo hingehen, schnell raus, ein Rauchen gehen, mhm. mich Kaffee trinken. Das ist so ein Ritual, das ist so ein Innehalten. Auch die Zubereitung, wenn man es selbst macht zu Hause, das ist so, ja, sich Raum geben für was.
Machst du dann daneben, also liest du dann Zeitung oder machst du einfach gar nichts?
Ich versuche gar nichts zu machen und dann erwische ich mich dabei, dass ich eben gar nichts machen schon wieder auf Instagram hänge oder so. Ja. Also das ist wahnsinnig schwierig für mich. Machen. Ja, genau.
Speedscroll. Ja, genau. Ist meine so Frage immer so, ich finde, ich verbinde so dieses Kaffee trinken, entspannen, wahnsinnig mit Urlaub.
Ja, ich habe so spezifische Kaffee-Gust, also Geschmack, sagen wir so. Ich mag nur Siebträger-Kaffees, beziehungsweise Bialetti geht auch noch, also die kleine Dreh-Espresso-Maschinen. Und an den wenigsten Urlaubsorten gibt es eigentlich guten Kaffee. Also in den Städten geht es natürlich. Aber wenn man jetzt irgendwo hinfährt und so klassisch Airbnb-Wohnung oder Haus und es steht dann maximal dort eine Espresso-Kapselmaschine oder halt meistens eine Filtermaschine. Mhm. Und deswegen reise ich fast immer mit der Bialetti und mit einer kleinen Packung Kaffee, die ich bei meinem Kaffee-Dealer kaufe, was irgendwie total schräg ist. Aber deswegen bin ich,
das geht dann. Du bist ja schon sehr, also es ist schon sehr,
sehr speziell.
Ja, das ist ein nettes Wort, oder?
Nein, gar nicht, aber ich verstehe es total. Ich meine, mir reicht dann ein Espresso-Kaffee, das ist so irgendwie, das ist okay für mich, aber ich nehme es mittlerweile auch mit. Ja. Weil es nervt mich, wenn ich irgendwo bin und keinen guten Kaffee krieg, oder sehr schwierig krieg.
Ja, das sind unsere britischen Wurzeln, wir können so ein bisschen exaltiert sein, oder? Das ist total okay. Ich
muss das kompensieren, dass du grauslichen Kaffee nimmst. Naja, fast.
Ja, sie haben sich weiterentwickelt. Das ist ein bisschen wie Deutschland, da geht es inzwischen auch.
Ich finde es so furchtbar, das finde ich so, wenn ich immer so erzähle, also meine Familie in England, immer so, das Essen.
Das stimmt gar nicht.
Danke.
Es gibt so gutes Essen in England.
Es hat sich auch stark gebessert, muss man sagen.
Aber ich finde auch die traditionellen, ich meine so Sunday Roast und so, es ist schon sehr gut.
Also. Das ist schon, ja. Aber ich glaube halt, ein bisschen kommen vom Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Ja. Ich glaube halt, ein durchschnittlicher britischer Tourist, also Tourist in Briten, so, fährt nach London, geht in einen Pub auf der Oxford Street, zahlt wahnsinnig viel Geld für fürchterliches Essen.
Es gibt Otto Lengi, glaube ich, viermal inzwischen in London. Man kann
ja, aber ich glaube, so, das ist so das ist der Durchschnitt.
Ja.
Und dann natürlich ist das grauslich, wenn du zu irgendeinem Wetherspoons irgendwo gehst.
Ach, da gibt es ein schönes Buch, das muss ich dir, off-topic, aber Nigel Slater, der Kolumnist, ich glaube, in Guardian schreibt er, hat eine Autobiografie entlang seiner kulinarischen Entwicklung geschrieben, über seine Kindheit in den 50er Jahren in den Suburbs von, ich weiß nicht wo, habe ich vergessen, war es London? Nein, ich glaube, irgendwo anders. Nigel Slater, A Boy and His Hunger. Und das ist so eine schöne Beschreibung, nämlich auch wirklich über gesellschaftspolitisch und einfach die, ja, aber er beschreibt es eben entlang von den Dingen, die er gegessen hat, in seiner Kindheit und Jugend.
Es gibt auf Netflix eine Serie, eine Show eigentlich, und die ist in der ersten Staffel mit der Nadia Hussein.
Ja. Yeah.
Das ist die Great British Bake Off gewonnen hat. Yeah. Die erste Frau im Kopftuch.
Ah, ich weiß schon.
Ne? Und das ist The Family Cooking irgendwas. Yeah. Ich finde das total witzig, weil die machen halt so diese typischen englischen Sachen. Aber auch dann halt, was du halt am Sonntag deiner Familie servierst und so. Und das sind halt, die Leute, die das mitmachen, sind wahnsinnig divers. Und ich denke mir immer, wenn ich mir das überlege, wenn so eine Kochshow in Österreich wäre und da würde eine Familie kommen und, keine Ahnung, ich frage mal, Sarma machen. Ja. Also so was typisches, nicht österreichisches, das wäre schon ein bisschen so,
Ja, aber das ist gerade eine super Sendungsformat, die geboren wurde, so nach Dancing Stars.
Aber dort ist es total normal. Es ist total normal, dass es eine Familie gibt, die Curry macht. Aber nicht ein Curry so halt, wie
das ist vielleicht ein bisschen das Commonwealth-Erbe, wo sie dann stolz drauf sind, dass sie halt mal wer waren. Und diesen Stolz drücken sie dann in so einer Toleranz gegenüber Curry aus.
Ich glaube, es ist noch normal. Ich glaube, in Großbritannien, ich glaube, Briten würden schon denken, dass Curry zu ihrem traditionellen Speisen gehört.
Ja, definitiv. Gibt es auch schon irrsinnig lange. Ich habe Ich komme da mit Buchempfehlungen über Essen, das ist total schräg.
Hast du Hunger vielleicht?
Nein, ich habe gerade was gegessen. Nein, das ist nur so ein schönes Thema, das ist nämlich lustig, weil nämlich Essen bzw. die Verwendung von Lebensmitteln kulturgeschichtlich und historisch so wahnsinnig spannend ist. Mhm. Da gibt es ein Buch, The Taste of the Empire. Mhm. Und das ist so gut. Das zeichnet einfach nach, wie Großbritannien, das ist eigentlich eine Wirtschaftsgeschichte über Import und Export, in dem Fall vor allem Importe, wie das Wachsen des Empires sich auf den Alltag verändert, also ausgewirkt hat. Bis hin zum Opium, dass irgendwie die halben britischen Kinder schwer opiumabhängig waren, weil durch die Anbaugebiete in Indien und Pakistan Laudanum, also so dieses Derivat von Opium, relativ leicht und billig war und das halt in jeder Zahnungs- oder Fiebermittel drinnen war.
Wahnsinn, oder?
Das ist total schräg.
Das ist schon spannend. Aber ja, man muss ein Lanze brechen fürs britische Essen.
Ja, das stimmt. Definitiv.
Kranke Sachen, das geht nicht so.
Ja, das stimmt.
Aber, und da dürfen nur Briten was dazu sagen.
Ich sag eh nichts. Danke. Ich bin da ganz gut.
Aber es verbindet auch. Ich meine, wenn man es mit Familie und Geschichte selbst verbindet, ist es halt was anderes, glaube ich.
Ja. Wobei du tatsächlich Familie in England hast. Ich bin ja nur das Glück des dort Geborenen.
Wie lange habt ihr in England gelebt?
Knapp 3 Jahre. Also ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Okay. Aber da schlussend meine Eltern eigentlich immer Bindung mit Freunden und so durch England hatten. Ich war dann relativ früh auch über den Sommer in England immer wieder und Freunde waren da und wir waren viel auf Urlaub. Also ich habe da einfach so eine ganz starke Bindung, bereichernd.
Auch schon Urlaub in England, also richtig Urlaub in England gemacht?
Ja, sicher. Und ich plane nächstes Jahr, meine Familie sträubt sich, weil die will natürlich in den Süden. aber jetzt, wo ich entdeckt habe, dass die Trusted Homes oder so ähnlich vom Englischen. Also du kannst.
Die Blue Plaque.
Ja, genau. Du kannst geschützte Häuser mieten. Das ist ein bisschen Airbnb auf Trademark, also geschützte, denkmalgeschützte Häuser. Okay. Und du kannst in Tudor-Style Cottages wohnen, cool. In Schlösser und so und alles relativ leistbar.
Kirchen.
Ja, aber als Aktivist muss ich nicht zwingend in einer Kirche schlafen.
Ja, aber das ist total toll. Ich habe mir manchmal angeschaut, Location, diese Shopping, wo sie die Häuser verchecken.
Ja.
Und also die Häuser, die Kirchen, die umgebaut worden sind zu Häusern, sind wirklich toll.
Das ist lustig. Ich kenne einen Club in London, da war früher eine Kirche.
Sag ich mal in Belgrad.
Ja.
Ja. In welche Gegend würdest du fahren?
Nein, ich würde tatsächlich nicht nach England fahren, sondern sehr gerne nach Schottland. Es ist so wahnsinnig schön dort. Einfach.
Ja,
das
stimmt. Aber ich kann auch zum Beispiel Kent sehr empfehlen.
Ja, da war ich auch schon mal. Das ist wirklich schön.
So.
Rundreise. Ich habe meinen Kindern versprochen, wenn sie nach England fahren mit mir müssen, dann gehen wir in die Harry Potter World.
Oh, da würde ich so gerne mal hin.
Ja, es dürfte echt nett sein.
Legoland würde ich auch sehr empfehlen.
Gibt es in England?
Windsor.
Ja. Ah, cool.
Das war praktisch ist ein Nachbarort von da, wo mein Großvater gewohnt hat.
Cool. Okay, ja. Der Urlaub ist gebucht.
Legoland ist doch. Es gibt ihn weiter oben, gibt es Cadbury's World.
Wahnsinn.
Mhm. Oh. Und es gibt, das ist mir etwas, das wissen wenige Leute, in England gibt es ganz viele Monkey Sanctuaries, wo Affen gerettet werden aus Zirkussen oder so. Und die haben das nach Arten geteilt. Ist total schräg. Und in der Nähe von südlich von Manchester. Und da gibt es sowas. Mein Bruder war mal dort. Und da sind Orangutas. Und da kann man mit Orangutern spielen. Also, da gibt es schon was.
Ja, also die Engländer haben schon ein bisschen einen Schuss. So.
Merkt ja gar nicht momentan. Also.
Ja, ich habe jetzt die nächste Frage nach unserem kurzen Großbritannien-Exkurs. Nämlich, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Klarerweise meine Familie, also vorrangig meine Eltern, klarerweise ganz stark. In einer gewissen Form dann auch die Großfamilie, weil ich habe tatsächlich eine wirkliche Großfamilie. Meine Mutter hat noch 9 Geschwister, die alle zwischen 3 und 6 Kinder haben. Also wir sind wirklich eine große Familie. Und da gibt es so einzelne Lieblingscousinen, die alle auch viel älter sind als ich und zu denen ich einen totalen Bezug habe und auch im Aufwachsen ist ja wichtig für mich war.
Und sind die wo in Österreich?
In Kärnten, das ist die Kärntner Seite. Mein Vater kommt aus Oberösterreich und da ist ein kleinerer Teil der Familie.
Manche von uns haben auch einen Kärntenbezug.
Ja, ja, wirklich, das wusste ich gar nicht.
Mein Vater ist aus Kärnten, Völkermarkt.
Ah, ja, meine Mama ist auch aus Völkermarkt.
Echt?
Ja.
Ah, voll lustig.
Wie war dein Weg so in die Kommunikation? Was war so der Weg dorthin?
Ich war tatsächlich über mein Studium der Politikwissenschaft. Also ich habe nach der Matura bin ich nach Wien gezogen, weil ich einfach in eine große Stadt musste. Das liegt mir einfach total, Urbanität grundsätzlich. Und dann habe ich Politikwissenschaft studiert, eigentlich aus Zufall, weil ich wollte wirklich schon immer erzählt habe, als Kind auch immer Historikerin werden, später Archäologin, habe dann auch Geschichte inskribiert und dann haben sie bei der Einschreibung gesagt, ich war überhaupt nicht vorbereitet, in keinster Weise. Und ich dachte, ja, das ist ein Studium, das muss man kombinieren. Und ich sage, was heißt das? Ja, da muss man ein zweites Studium dazu nehmen. Und ich so, okay, hier ist eine Liste. Und hinter mir war schon eine Schlange von Menschen, die ungeduldig gewartet haben, dass ich mir endlich ein zweites Studium aussuche. Und dann habe ich auf der Liste gesehen, so Politikwissenschaft. Und ich so, man kann Politik studieren. Also ich war wirklich so wahnsinnig unbeschlagen naiv. Und das hat sich dann aber als die größere Liebe, als die Geschichte herauskristallisiert. Und ich habe dann, als das möglich war, umzusteigen, Politikwissenschaft als Einzelstudium genommen. Und habe während des Studiums eigentlich schon immer gearbeitet und dann auch Vollzeit und habe begonnen zuerst auch bei der UNO in der Kommunikationsabteilung in Wien, also beim United Nations Information Service, zu arbeiten. Das war wahnsinnig spannend, weil ich dann gemerkt habe, was mir taugt, ist Komplexität runterzubrechen und zu vermitteln. Und da habe ich gemerkt, dass ich das so gut kann. Und dann habe ich später danach und auch noch während des Studiums bei einer Lobbyingfirma angefangen zu arbeiten, Public Affairs als Junior Consultant. Und da geht es ja natürlich dann noch umso stärker, dass man irgendwie komplexe Inhalte versucht, verständlich und je nachdem, wen es betrifft und auf welche Zielgruppe man das Ganze richtet, ja, zu erklären, Trigger zu setzen. Mhm. Jetzt sagt man Framings dazu. Das gab es, damals noch nicht so. Ja, so bin ich reingekommen. Also es war eigentlich durchs Arbeiten. Habe ich die Kommunikationsbranche entdeckt. Das ist lustig, ich wollte nie in die Kommunikationsbranche, ich wollte tatsächlich irgendwie in die Politik, das hat mich immer gereizt, aber ich habe 2000 angefangen zu studieren und da war die politische Landschaft trostlos, also so anders trostlos als jetzt, weil es halt damals auch noch keine liberale Partei mehr jetzt gab, so tatsächlich. Da ich schon immer so liberal war, war es für mich ausgeschlossen. Die ÖVP war nie, also obwohl ich wahrscheinlich eher aus dem Milieu komme, aber es war nie eine Option einfach für mich. Sonst auch nicht. Dann habe ich aber gewusst, dass mit Politikwissenschaft allein, wenn man Jus studiert, kann man relativ rasch von einem Portfolio an Jobmöglichkeiten nehmen, kann man sagen, okay, ich werde Anwalt oder ich werde Richter oder was auch immer. Und das gibt es halt in diesen sozialwissenschaftlichen Studien nicht. Das heißt, man muss während des Studiums sich versuchen, einen Job zu schaffen, in dem man halt schon daneben arbeitet.
Ja, auch ein bisschen zu wissen, wo man hin will oder wo man hin kann. Ja. Also ich habe im Profi-Studium schon sehr viel gelernt von Richtungen, die mir vorher nicht bewusst waren.
Das stimmt aber, ja. Ja klar, also so Marktmeinungsforschung, den Bereich.
Ja, oder auch... Also, Ja, vor allem international, glaube ich, habe ich das nicht gesehen, den Horizont, was da alles gibt.
Ja, weil mit den internationalen Organisationen, also mich hat dieses Jahr in der UNO da schon sehr geprägt, weil das ist einfach so Konzernlife auf international, in der Politik irgendwie. Also es ist so wahnsinnig träge, es ist wahnsinnig bürokratisch, langsam. Es ist irrsinnig viel Selbstzweck. Tatsächlich. Mhm. Und ganz wenig, wie soll ich sagen, Impact. Das klingt jetzt zu hart, wenn ich sage, es hat zu wenig Impact, aber... Also ich kann jetzt auch nur von meiner Abteilung sprechen, aber es ist wenig nach außen gerichtet tatsächlich. Mhm. Es ist irrsinnig viel Mitgliedsländer, dann die ganze Politik in der UNO als solche wird dann vor allem bedient. Mhm. Und es geht dann auch wenig um, okay, wo haben wir ein super Programm, das wirklich gut funktioniert, kann man das irgendwie vorstellen? Also darum geht es gar nicht.
Es geht nicht um das Humanistische nach draußen, oder?
Ja, gar nicht. Aber die UNO an sich eh auch ein... Ein Fall ist, aber das würde zu weit führen.
Obwohl, ich war auf dieser UN-Exkursion in New York mit. Warst du da mit?
Nein, ich war damals in Brüssel und Den Haag.
Okay, ja. Ich war
Schutzmüller, oder?
Genau. Ja. Ich war in New York ohne Sarajevo. Wir waren auf zwei. Und in New York, in der UNO, wenn du so eine Woche lang so in New York, in den Vereinten Nationen bist, da glaubst du schon, du bist in einer anderen Welt.
Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass es halt eine eigene Welt in der Welt ist. Also, und halt auch, ich meine, es ist tatsächlich ein Problem, dass im Menschenrechtsrat halt Saudi-Arabien den Ausschuss dann auch mal leitet oder so.
Total.
Gar nicht zu schweigen von den diversen Israel-Dekreten. Es ist schon absurd zu einem gewissen Grad. Also sie schwächen sich halt wahnsinnig.
Ich habe, wie wir die Fragen irgendwie uns überlegt haben, was wir dich fragen wollen. Meine erste Frage hast du in Einleitung ein bisschen beantwortet, nämlich, würdest du dich Jungunternehmerin oder Startup nennen und was ist für dich der Unterschied?
Ja, das ist auch immer so tatsächlich eine fortlaufende Diskussion. Also Startups gibt es ja die Definition, dass das tatsächlich auch mit einer Produktentwicklung, die ressourcenintensiver ist, zu tun hat, also mit einem konkreten Ding, sage ich jetzt mal. Jungunternehmertum ist da, glaube ich, viel breiter gefasst. Und ich weiß nicht, ob es auch im Alter festzuzuhören wäre. Ich glaube nicht, aber wenn ich mir anschaue, die junge Wirtschaft von der Wirtschaftskammer, vom Wirtschaftsbund, ist ja Ich glaube, das sind die Generalsekretäre, Sekretärinnen immer so um die 50 oder so, oder 40, wenn ich jetzt mal böse bin.
Also ich hätte Jungunternehmerin auch eher, oder Jungunternehmer auch gesehen, als von dass man als Unternehmen jung ist.
Ja, ich glaube, man kann beides sehen, ist auch beides, glaube ich, so verwendet, je nachdem.
Und schon viele schlaflose Nächte gehabt?
Tatsächlich, ja. Also ich neige grundsätzlich dazu, auch Dinge zu überanalysieren und mir zu viele Gedanken zu machen und zu viele Sorgen zu machen. Und wenn man dann selbstständig wird, hat man auch einen Grund, sich Sorgen zu machen, auch wenn es gut läuft. Also es gibt ja immer was, worüber man sich Sorgen machen kann. Deswegen ist es ja ganz lustig, weil ich bin ja in meiner Persönlichkeit so ein bisschen zweigespalten. Auf der einen Seite sehr risikofreudig, aber auf der anderen Seite dann eben doch ein bisschen Angst. Also will ich nicht sagen, weil ich keine Angst habe, aber so ein bisschen eher so ein Überanalytiker. Und das passt dann auch nicht ganz zusammen. Deswegen machen mir meine Entscheidungen manchmal mehr Bauchweh, als ich möchte.
Würdest du das als Stärke oder Schwäche sehen, gerade als Unternehmerin?
Ich glaube, es ist nicht schlecht. Bei mir kommt halt auch dazu, dass ich auch schon lange selbstständig war, also auch so Erfahrungen habe. Und obwohl die erste Phase der Selbstständigkeit, da war ich doch 6 Jahre lang selbstständig, irrsinnig gut war, habe ich damals auch mitbekommen, also weiß ich einfach, was ich damals halt mit Anfang 20, bin ich ganz anders reingegangen. Da war ich wahnsinnig, also nicht naiv, aber ja, das macht, das rennt schon alles und das ist auch krank. Das ist einfach... Und das Vertrauen könnte ich jetzt auch haben, weil es rennt tatsächlich, aber ich habe es nicht. Also ich denke dann schon so, und das war irgendwie für den Herbst, da muss ich mir jetzt schon Gedanken machen, wie es weitergeht, der Kundenbindung und so weiter. Also ich glaube, es bringt auch ein bisschen das Alter mit sich, dass man vorsichtiger wird. Und was ich super finde, wir haben einen im Team, der mit uns das macht, der ist 27 und der scheißt sich halt wirklich nichts. Und das ist super, das tut dem Ganzen wirklich gut.
Ich war immer selbstständig eigentlich. Ich denke manchmal, es wäre eigentlich schon schön zu wissen, es ist demnächst 1. April und da ist das Geld dann im Konto.
Ja, das stimmt. Und zweimal im Jahr ist plötzlich das doppelte Geld am Konto.
Ja, und ich muss mir nicht Gedanken machen, wo kommt das Geld her.
Das stimmt.
So richtig. Und ich kann mich verlassen darauf, dass im besten Fall, dass ich das Geld kriege. Also es ist schon eine Verantwortung, vor allem wenn man Mitarbeiter hat, finde ich, ist das dann...
Das stimmt, ja.
Das ist dann schon eine große Verantwortung auch für Menschen einfach.
Ja, das ist das, was meine erste Selbstständigkeit und von der unterscheidet, in der ich mich jetzt gerade befinde, weil das erste Mal war ich so richtig, ich will allein arbeiten, ich will EPU sein und habe da auch mit verschiedenen Netzwerken war ich angedockt und habe auf Projektbasis mit denen gearbeitet, also war dann in verschiedenen Teams auch. Und das hat mir damals für diese Zeit zwischen 20 und 29, das hat mir wahnsinnig gut gepasst und das war super. Jetzt habe ich schon auch den Anspruch, dass ich auf kurz oder lang gerne Mitarbeiter hätte und das ist, glaube ich, eben der Unterschied. Also jetzt sehe ich mich tatsächlich als Unternehmerin mit dem Wunsch auch zu wachsen als Unternehmen, wohingegen in meinen 20er Jahren war das wirklich ein EPU-Leben, was jetzt nicht leicht oder schwerer ist. Es war nur ein anderer Anspruch an das eigene Firmenkonstrukt.
Es ist freier.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist, was schon viele Leute unterschätzen, dass man für Selbstständigkeit eine Konsequenz braucht.
Das stimmt, ja. Ja, ich bin das. Ich bin wahnsinnig konsequent und ich bin wahnsinnig diszipliniert. Also ich glaube, das kommt mir entgegen und das Ganze gepaart mit einem absurden Streben nach Freiheit, so in meinem Persönlichen, ist halt, da bleibt mir relativ wenig anders, als selbstständig zu sein.
Bist du richtig so, ich gehe in die Arbeit und gehe nach Hause und dann ist aus?
Meinst du jetzt mit dem
Beruf und
nein, das gar nicht. Nein, ich nehme schon immer aus dem Kopf was mit und ich schreibe natürlich auch am Wochenende, wenn mir was einfällt, mir selbst 1000 Slack-Nachrichten, weil ich super Ideen habe, wie ich unbedingt machen möchte. Und mir fehlt tatsächlich auch ein bisschen die Zeit. Das ist auch der große Unterschied zwischen meiner ersten Selbstständigkeit und jetzt. Das erste Mal hatte ich keine Kinder und wusste, ach, das geht sich alles aus, arbeite ich halt die Nacht durch, das ist kein Stress und ich kann alles annehmen und ich kann auch die ganzen, mir waren Feiertage immer wurscht, bin ins Büro gegangen und habe gearbeitet. Das war mir wirklich egal und damals brauchte ich noch weniger Schlaf. Und jetzt merke ich schon, dass ich halt durch die Kinder auch eine andere Struktur, die geben mir eine andere Struktur vor und ich habe nicht mehr den ganzen Tag und dann halt in dem Fall auch oft die ganze Nacht, wo ich arbeiten kann. Das fehlt mir ein bisschen, also mir fehlt tatsächlich Arbeitszeit manchmal, weil ich auch am Wochenende eigentlich nicht, also schon schaue, dass ich, also ich arbeite natürlich Vollzeit, auch wenn man das jetzt nicht misst als Selbstständige, aber dann schaue ich schon, dass ich am Wochenende Zeit für die Familie habe und nicht jetzt Arbeit.
Aber wir reden ja so lange, dass du selbstständig bist, wir haben noch nicht darüber geredet, was du eigentlich machst, selbstständig.
Das stimmt, ja. Also im Moment, ich habe eine Firma gegründet, tatsächlich mit meinem Mann zusammen, der aus dem gleichen Hintergrund hat wie ich, also auch aus der Kommunikationsbranche kommt, 6 Jahre älter ist, das heißt auch ein bisschen eine andere und in dem Fall auch ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt und einem Dritten im Bunde, der ganz stark, der hat in Berlin einen Startup gegründet für Politik, Verbände, Institutionen im Bereich Social Media Marketing. Der hat dieses Startup mit 20 Leuten wahnsinnig erfolgreich aufgebaut, ist jetzt aber den Wunsch gehabt, nach Österreich zurückzukommen, zum Glück für uns. Und den haben wir jetzt mit und wir bieten an, zum einen tatsächlich Campaigning-Beratung im Politikbereich. Ich bin zum Beispiel bei der ALDE, das ist die Mutterorganisation aller liberalen Parteien Europas, bin ich Beraterin und reise da in diversen europäischen Ländern herum, spreche mit Parteien, mit einzelnen Politikerinnen und Politikern, Workshops, was unglaublich lustig ist, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt auch privatwirtschaftlich tätig, also abseits der Politik, arbeiten mit Unternehmen stark, wie soll ich sagen, also wir vermählen, das ist ein bisschen neuartig auch, das gibt es glaube ich so jetzt nicht in Österreich, wir vermählen das strategische, kommunikative Denken, also wie, was für Geschichte hat man, was erzählt man draußen, was macht einen aus, wo will man hin als Unternehmen, zusammen mit den Möglichkeiten, die es halt im Digitalen gibt. Und da geht es wirklich auch um ganz gezieltes Targeting, diese ganze Zielgruppenanalyse, die so hinter Facebook und so weiter rennt, die ist ja tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Mhm. Und die gut zu nutzen, damit man diese große Strategie auch ausbringt, das macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Macht unseren Kunden auch Spaß. Also wir machen da auch viel mit, wir sind zum Beispiel mit Industriekunden, aber auch aus der Finanzwirtschaft. Das ist für die auch eine neue Art zu denken, auch oft für die Kommunikationsverantwortlichen dort, aber taugt den Leuten irrsinnig. Also das ist wirklich... Und es macht wirklich viel Spaß. Also ich frage mich schon, wenn ich mir erzähle, warum ich mir so viel Sorgen mache. Das ist eh super.
Ja, aber ich glaube, das ist das Los des Selbstständigen.
Ja, ich glaube ich auch, ja.
Wo fängt für dich, also ab wann würdest du sagen, ich habe noch ein Startup und wann würdest du sagen, ich habe jetzt ein Unternehmen? Ist das so eine schwimmende Grenze?
Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, also in meinem geistigen Auge sehe ich mich dann so etabliert mit meinen Mitarbeitern. Ich sage jetzt nicht wie viele, aber so relativ bald hätte ich schon gern so mal 2, 3. Also einfach in der Hoffnung, dass mich der Workload, den wir jetzt haben, auch nicht mehr allzu lang so bewältigbar ist. Ich glaube, da verliert sich dann irgendwann das Startup-Sein, wobei diese Startup-Mentalität, dass man Risiko eingeht, was Neues probiert, was Neues versucht auch zu verkaufen und zu vermitteln, das glaube ich... hoffe ich schon, dass uns das länger erhalten bleibt.
Wie geht man es an, deiner Meinung nach? Wie geht man es an, wenn man so eine Idee hat? Ich meine, da hat man so eine Idee irgendwie und denkt sich, das wäre gut und das könnte ich machen.
Mit viel Lust. Also das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung. Man muss echt Lust drauf haben. Man muss so spüren und sagen, boah, das möchte ich schaffen und das ist so eine gute Idee und von der auch so begeistert zu sein. Ja. Man muss nicht überzeugt sein bis in die letzte Instanz, weil man kann dann alles hinterfragen und aufdröseln und man sieht dann überall Probleme. Das soll man nicht machen, aber man soll grundsätzlich auch Lust dazu haben, das zu tun. Und dann sich auch Leute suchen, mit denen man das teilen kann. Ich glaube, ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, sowas alleine zu machen. Mhm. Das Um und Auf ist auch wirklich Leute, die auch ein Mindset teilen. Also es ist gut, wenn jeder unterschiedlich ist. Also der eine ist vielleicht ein bisschen der Bewahrende und der ein bisschen drauf schaut, dass es doch ein bisschen in konservative Bahnen bleibt, vielleicht auch in Sachen der Finanzierung. Und der andere sagt, ist ein guter Verkäufer, wahnsinnig gutes Talent. Und der sagt, kein Problem, ich setze mich hin und telefoniere durch. Mhm. Das macht mir gar nichts, wenn ich 20 Mal Nein höre und einmal Ja. Und dann einen, der vielleicht das Brain im Hintergrund ist und Freude hat am Entwickeln oder so. Mhm. Also, aber einen sollte die Leute, mit denen man sich selbstständig macht, schon so ein bisschen die Grundüberzeugung und die Lust an der Sache.
Muss man sich gut verstehen?
Ja, sonst geht das gar nicht.
Ich meine, es ist natürlich immer, jeder von uns hat wahrscheinlich viele gute Ideen. Nicht alle sind dazu geeignet, was zu machen. Und Wie würdest du das machen oder was würdest du anderen Leuten für Tipps geben, zu sagen, wie testest du deine Idee ab, ob die einen Sinn macht?
Mit vielen Leuten reden. Es ist ganz normal, dass auch viele Ideen irgendwo am Weg liegen bleiben und das gehört auch dazu, dass man dann selbst den Mut hat zu sagen, ja, da habe ich jetzt Zeit reingesteckt und vielleicht auch Ressourcen und vielleicht schon auch was entwickelt und auch Geld reingesteckt, dass man irgendwie sagt, okay, das fliegt jetzt noch nicht oder ich spüre es auch nicht. Oder so, dass man es auch wirklich sagt, nein, ich verfolge das nicht weiter. Mhm. Also dieses Nein zu gewissen Dingen ist auch ein großer, es ist wichtig, weil sonst verzettelt man sich. Ich halte wenig davon, weil das auch oft der Tipp ist zu sagen, ganz starke Konzentration auf eine Sache oder einen Themenbereich oder und dann, dass man eben auch Nein sagen soll, wenn andere Optionen des Weges kommen oder einer sagt, ah, magst du mit uns das machen, entwickeln gerade das. Da gibt es so die Schule, die sagt, nein, strikt bei seinen Leisten bleiben. Das glaube ich nicht, weil relativ oft sind die Sachen, die einem das Leben in den Weg schmeißt, lustig, spannend, auch wenn es jetzt nicht primär in dem eigenen Bereich ist. Mhm. Lernt er nicht viel und wer sagt, dass das nicht genau das ist, was du im Endeffekt weiterlebt. Mhm. Also ich glaube schon, dass so ein größeres Portfolio auch in seinem eigenen Tun vor allem für sich selbst bereichernd ist. Und ich glaube auch, dass es wirtschaftlich ist, wenn man es jetzt nicht ausufern lässt. Also wenn man jetzt irgendwie auf tausend Hochzeiten tanzt und irgendwie an einem Tag erzählt, dass man jetzt ein Catering aufbaut und am nächsten Tag, dass man, ich weiß nicht, Finanzverwalter ist. Das ist jetzt nicht so.
Wie stehst du zu so Sendungen wie Höhle der Löwen, zwei Millionen? Ist das hilfreich für Startups? Weil ich denke mal, wenn man das so sieht und dann sieht man, keine Ahnung, irgendeine Idee, wo man sich, boah, hätte ich auch machen können.
Ich glaube, was sie gut machen, ist, dass sie die Leute auch zwingen, ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Weil relativ oft ist es so, dass sie sagen, ja, ich habe da jetzt was entwickelt und oft steckt da auch wirklich Brain und Intelligenz dahinter. Aber die können das nicht vermitteln und die können das nicht runterbrechen und sagen, ja, und das bin ich und das mache ich und das zeichne das aus und das ist halt so besonders ein Produkt. Ich finde, das machen sie ganz gut und sonst finde ich, dass diese Sendung einfach auch einen größeren öffentlich-rechtlichen Mehrwert hat, weil in Österreich mangelt es sicher an einer wirtschaftlichen Risikofreundlichkeit, jetzt so grundsätzlich im Unternehmergeist. Sowas vermittelt das durchaus. Also das ist schon, also wenn man so auf eine amüsante Art einfach zeigt, dass Leute gibt, die was machen wollen und die dann zum Teil auch dafür tatsächlich jetzt mit einer Investition belohnt werden, das ist gut. Also,
würdest du dich mal als Investorin hinsetzen? Würde dich sowas reizen?
Ja, ich glaube schon. Deswegen ist es auch, ich glaube, das unterscheidet auch meine jetzige Selbstständigkeit vom ersten Selbstständigsein, weil ich jetzt auch tatsächlich Lust habe, mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch zu arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann wahnsinnig viel und habe über die Jahre so viel gelernt und das würde ich auch gerne weitergeben. Mhm. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich so viel Talent da draußen. Ja. Und ich denke mir so oft bei jungen Leuten, wenn ich da mit denen zu tun habe oder irgendwie denke, wow, die würde ich gerne zu mir holen einmal und dann auch entwickeln und so. Also das ist schon eine schöne Aufgabe auch.
Ja, ich finde, ich sehe das oft so im Umfeld, wenn ich so ein bisschen, vor allem jüngere Frauen, wo man sich dann so ein bisschen von der Ferne zuschaut und ich denke, komm, über die Gartschlacke, da weichen wir mal aus gemeinsam.
Ja.
Und, aber ich finde, das wird zu wenig gemacht. Und also ich finde schon, dass es auch total wichtig ist, manchmal zu sagen, darf ich dir einen Tipp geben oder kann ich dir meine Geschichte erzählen?
Ja.
Und, aber diese Form gibt es, ich meine, diese Relation gibt es in Österreich aber auch nicht.
Ja, es gibt dann zwar immer diverse Mentorinnen, Mentee-Programme, nur finde ich die oft im Ansatz richtig in der Ausführung nicht gut, weil es dann tatsächlich manchmal so überstülpend ist und so paternalistisch irgendwie. Also so, komm, ich zeige dir jetzt die Welt und ich erkläre dir mal bei einem Kaffee, wie es funktioniert. Ich glaube, Mentoren und Promotee-Programme, die es ernst nehmen, sind sehr zeitaufwendig, nämlich für beide, für Mentor und Mentee.
Mhm.
Aber es stimmt auch sicher, dass es in Österreich nicht die Tradition gibt, auch in Unternehmen, glaube ich, auch weiterzudenken. Also ich glaube auch so High Potentials jetzt gezielt aufzubauen und auch halten zu wollen, beziehungsweise auch eine Fluktuation und dann zu sagen, okay, du gehst jetzt woanders hin, dürfen wir in Kontakt bleiben und dann holt man die mal wieder. Ja. Also das, ich glaube, Österreich hat noch diese Mentalität, man sollte am besten so mal 20 Jahre in einem Job bleiben und
in Pension gehen.
Ja, genau.
Was ich bei diesen Formaten, wie sie Christiane gesagt hat, sehr spannend finde, ist, dass die Zahlen, dass das vielen Leuten, die nicht selbstständig waren, gar nicht bewusst ist, was das heißt, wirtschaftlich sein zu müssen.
Ja, und wie viel man einen Staat gibt. Das weiß ich immer wieder fertig.
Was
man Steuer zahlt.
Oh ja. Ja, so ein Monat mit Urlaubsgeld ist schon eine Challenge.
Ja.
Ich finde, das Unternehmer sind Steuerberater die besten Freunde.
Oh, Wahnsinn. Also das ist auch etwas, wo ich sage, das habe ich unglaublich gelernt. Ich habe zwar immer eine gute Steuerberaterin gehabt, aber ich habe mir dann irgendwie, wahrscheinlich einfach, weil ich besonders wirtschaftlich sein wollte, das ganze Zettelpickerei und Belege ordnen und alles, habe ich immer selber gemacht. Aber inzwischen muss ich sagen, ich bin so froh, es macht meine Steuerberaterin inzwischen. Ich zahle ein bisschen mehr und das ist genauso, wie sie es braucht. Das ist im richtigen Format.
Ja.
Ja, solche kleinen Hacks des Selbstständigseins sind wirklich versüßendes einen.
Also ich muss sagen, eben mein Tipp an Leute, die neu selbstständig sind, man braucht einen guten Steuerberater, Steuerberaterin und einen guten Anwalt.
Das stimmt, eine Rechtsschutzversicherung kann nicht schaden.
Und dann bist du schon mal auf der guten Seite.
Das stimmt,
leider.
Ja, absolut. Ja, und auch überhaupt. Also ich finde das, weil ganz viele, also die meisten fangen ja an, wenn man nicht einen Familienbetrieb übernimmt, in kleine Strukturen. Das heißt, man ist so 1, 2, 3, 4 maximal wahrscheinlich. Am Anfang ist man dann auch wahnsinnig versucht, alles selbst zu machen natürlich, aber auch viel zu sparen, weil am Anfang dauert eine Zeit, bis man auch Gewinn hat. Nur muss man sich auch bewusst sein als Selbstständiger, dass die Zeit, die ich investiere, eher auch wertvoll ist.
Mhm.
Das heißt, es bringt mir tatsächlich viel mehr, ob ich vielleicht mal über diverse Putzbooking-Seiten mir eine Hilfe buche, wenn es wirklich gar nicht anders geht, mhm, und die Zeit dafür für was anderes investiere. Also dass ich schon, dass man auch mit sich selbst großzügig ist.
Ja.
Ist tatsächlich, wäre auch so von mir ein Tipp, dass man sagt, man kann nicht alles schaffen. Das ist schon auch etwas, was vielleicht auch seine Frauensache ist, aber damit arbeite schon ich das, mhm, auch selbst, weil ich baue gerade ein Unternehmen auf, ich arbeite natürlich Vollzeit, ich habe zwei kleine Kinder und dann stresst es mich aber schon auch immer noch, dass ich denke, eigentlich sollte ich heute noch aufräumen und wie schaut es aus und irgendwie...
Habe ich gekocht?
Ja, das mache ich nicht zum Glück, das macht mein Mann.
aber so, um das kümmern.
Ja, ja, und das war jetzt keine super gesunde Jause, die ich da für die Schule eingepackt habe und so. Also so diese, mhm, Buch an sich selbst.
Glaubst du, es ist ein Frauending?
Es ist sicher ein Frauending. Und bei mir weiß ich, dass das eine Veranlagung ist. Also ich neige manchmal so ein bisschen zum Perfektionismus, was einem das Leben echt erschwert.
Ja, in der Kommunikationsbranche wahrscheinlich, aber nicht so.
Nein, das ist gut. Also wenn man da wirklich korrekt und analytisch, ja, unterwegs ist, das braucht es ja. Aber
weil ich bin zum Beispiel bei Estriche wahnsinnig überbewertet. Das kann sich jeder denken. Das kann man vorlesen. So meine Sicht der Dinge. Stimmt's?
Ja.
Ich schreibe jetzt relativ wenig klassische Texte, aber mit das Schreiben hat mir immer gelegen insofern.
Ja, ja. Immer gar nicht. Wir haben jetzt auch dankenswerterweise für uns, für den Blog, hat sich die Schwester von der Christiane bereit erklärt, uns eine Lektorin zu machen.
Ja, das ist nett.
Beistrichsetzung, das richtig schreiben. Ja. Was halt sonst noch so passiert. Worauf bist du stolz?
Ich bin tatsächlich stolz auf mein Unternehmen, also ich den Schritt jetzt letztes Jahr getan habe und versuche mir das auch immer wieder vor Augen zu führen. Manchmal denke ich mir, ich bin jetzt 37 und denke mir, ja, wenn ich vor 10 Jahren in einem klassischen Corporate-Job begonnen hätte, dann wäre ich inzwischen wahrscheinlich mindestens, ich weiß nicht, Abteilungsleiterin, Vice President, wahnsinniges, mhm, Einkommen, super Boni. Ich meine, das muss jetzt nicht stimmen, aber so sieht man es dann oft. Ja. Also wenn man eine kontinuierliche Karriere in einem bestimmten Bereich verfolgt hätte. Aber dann denke ich mir wieder, also diese Zweifel kommen manchmal. So, warum muss ich so irregulär unterwegs sein und warum kann es nicht so der klassische, gut bezahlte Corporate-Job sein? Mhm. Aber dann denke ich mir wieder so, na, ich bin echt stolz, dass ich mich das auch traue, dass ich das mache. Ich bin stolz, dass ich ganz alleine da eine Sache auf die Beine stelle, die jetzt auch gut funktioniert und am Abheben ist. Und da gehe ich gehe dann auch aus Kundengespräche oder aus wahnsinnig Stolz raus. Und ja, das habe ich geschafft und darauf bin ich stolz. Aber ich bin stolz, dass ich tatsächlich auch auf meine Kinder oder in dem Fall eigentlich auf mich stolz, dass es so Kinder sind, die sozialverträglich sind, die nett sind, die gescheit sind, die lieb sind. Ich meine, das sagt wahrscheinlich jeder Elternteil über sich, aber ich sehe da schon meine Kinder, Leistung.
Das stimmt schon.
Oh, danke.
Nein, das stimmt schon. Ja,
und dann bin ich auch stolz, dass ich trotz allem, also auch zwischen Unternehmertum und Mutter, mich selbst nicht verloren habe und tatsächlich eigentlich kontinuierlich weggehe, Freunde sehe und so Spaß am Leben habe.
Wie viele Stunden hat dein Tag so? Es geht noch ganz viel.
Ja, zu wenig, aber manchmal gehe ich um 10 schlafen, um das wieder auszugleichen, was ich davor nicht geschlafen habe.
Bist du eigentlich gerne alleine?
Wahnsinnig gerne alleine. Also wirklich, das war immer schon so, auch als Kind. Ich hole mir meine Kraft auch aus dem Alleinsein oft. Also ich bin wahnsinnig gern unter Leuten. Ich bin natürlich gern mit Freunden unterwegs. Wenn es aber ganz stressig ist, dann brauche ich Zeit für mich. Und letztes Jahr war ich zum Beispiel eine Woche in Schweden auf einer mehr oder weniger einsamen Insel. Das war super. Keine Sekunde langweilig. Das war so schön.
Mit Lesen und...
Wenn man quasi einen Job hatte, an den Leuten ist und man viel spricht, mhm, und viel erklärt und viel mit Leuten arbeitet und dann nach Hause kommt und mit Kindern tut und interagiert natürlich die ganze Zeit und dann ist um 9 das erste Mal Ruhe am Tag, dann ist das schon auch ein bisschen wenig für mich Stille. Also ich brauche schon viel, mhm, viel Ruhe dazwischen, tatsächlich auch wirklich allein sein. Aber das war schon als Kind so, ich war irrsinnig gern. Also wenn dann irgendwie meine Eltern sagten, na, kommst mit oder magst du dabei alleine heimbleiben? Ich wollte immer alleine heim, das ist super.
Ja, aber ich glaube, das ist eine Übungssache. Ich glaube, alleine sein ist eine wahnsinnige Übungssache.
Ja.
Ich meine, ich bin total gern allein. Also ich mag das, dass ich mir das irgendwie selbst entscheiden kann, was ich tue und wie.
Ja,
und
ist eine Freiheitssache im Endeffekt.
Ja, voll, das ist, wie ich es gerade gesagt habe. Aber ich mag es auch, Dinge mit Menschen zu machen.
Ja, also ich brauche absolut die Kombination. Aber es kann nicht das eine ohne dem anderen für mich, mhm, sein. Also ich brauche beides. Aber es gibt auch Leute, die holen ihre Kraft daraus, mit anderen zu sein und ständig, mhm, halt unterwegs zu sein und ständig im Freundeskreis, mhm, unterwegs zu sein. Das bin ich nicht. Also ich brauche so die Mischung.
Was bringt dich zum Lachen?
Meine Kinder tatsächlich. Die haben gerade so eine, ich meine, die sind jetzt 5 und 7. Meine Tochter fängt zu schreiben an und sucht sich oft die Buchstaben jetzt zusammen und schreibt Also die Wörter so entzückend falsch. Das finde ich gerade super, super lieb und lustig. Ja, und auch ihre Beobachtungen. Also vor allem stellen sie Fragen, wo ich dann echt so denke, so, ah, das ist so lustig. Und aber so, so gescheit auch. Also das bringt mich gerade viel zum Lachen.
Bringt es auch einen anderen Blick auf die Welt?
Total. Weil sie auch so grundsätzliche Fragen stellen. So, ich weiß nicht, heute in der Früh haben wir darüber diskutiert, ab wann der Affe, wenn er sich zum Menschen entwickelt hat, warum die Männeraffen dann trotzdem immer noch Brustwarzen hatten. So, ich war sehr, da habe ich nie nachgedacht.
Das war schon sehr heiß, sophisticated. Ja. Wirklich
gute Frage. Ich war wahnsinnig überfordert heute früh. Also, ja.
Und wie kommst du aus so einer Geschichte raus?
Google. Also in dem Fall habe ich es nicht gegoogelt, aber sehr oft schaue ich Google. Also
bis die Kinder die Macht von Google kennen, oder?
Ja, das haben sie schon entdeckt. Das ist Wahnsinn, wie früh die anfangen. Also wie die einfach, wie gesagt, diese viel Digitalisierung ja einfach für die normal ist und da ist. Das ist wie, ich weiß nicht, ein Küchengerät einschalten. Also meine Tochter ist 7 und hätte schon gern irgendwie, dass ich mit ihr Instagram mache und so, was natürlich verboten ist. Aber
also bist du so, seine Mutter, Kinder nicht auf Social Media?
Nein, im Gegenteil. Also ich lasse sie auch, also ich zeige dann so, wie Instagram funktioniert und sie hat tatsächlich auch schon, das soll ich zu laut sagen, Lieblingsbloggerinnen. Das ist ein Wahnsinn. Da gibt es 2 Grazerinnen, die haben, ich weiß nicht, über 1 Million Follower. Vicky und Sarina. Und das ist total überzeichnete zuckerrosa Optik, die sie da fahren. Und dann erzählen sie eine halbe Stunde lang, wie sie einen Schreibtisch aufgeräumt haben.
Okay.
Und die Kinder lieben das. Also Mädchen in dem Alter anscheinend vor allem. Ich versuche das schon auch mal zu erklären, also auch was Filter sind und wie man in echt ausschaut. Und dass die Mädchen, die sich da eben zeigen, dass es bearbeitete Fotos sind und dass keiner so perfekt ausschaut und die Haut nicht so ausschaut und so. Also da versuche ich schon, das nicht die Welt nicht zu verheimlichen vor ihnen, zu verschließen. Also es geht in erster Linie meine Tochter, weil die hat 7 und interessiert das, mein Sohn gar nicht. Und da ein bisschen auch Awareness zu schaffen, so welche Bilder werden vor allem von Frauen vermittelt. Was heißt Bildbearbeitung? Was heißt Privatsphäre? Da haben wir viel drüber geredet, weil da gibt es auch Kinderblogger, man glaubt es wirklich nicht, die viel Geld damit verdienen, dass sie ihren Alltag teilen. Und dann sieht man Geburtstagspartys, dann sieht man, wie sie ein Geschenk auspacken, sieht man sie auf Urlaub fahren als Familie. Das ist wirklich so Reality-TV auf Blogger-Formate und auf Social-Media-Format. Meine Tochter war ganz begeistert und wollte natürlich auch sofort den Urlaub irgendwie auf Instagram stellen und dann versucht zu erklären, was Privatsphäre ist und so. Und ich finde das, es gibt wahrscheinlich mehrere Wege, Kindern Medienkompetenz zu vermitteln, aber was, glaube ich, nicht funktioniert, ist zu sagen, du hast jetzt ein Verbot und du bist, bis du 14 bist, schaust du mir Facebook, Instagram und Co. nicht an oder was halt immer danach kommt, weil Facebook interessiert sie ja eh nicht mehr, sondern ich glaube schon, dass es ein Weg ist zu erklären, was heißt das auch, dass arge Inhalte unterwegs sind, also es geht so schnell, ich habe meine Tochter YouTube Kids bedient sie manchmal und bevor ich das Kids installiert hatte, hat sie mal das YouTube und das herumgedrückt einfach und der Algorithmus schlägt einen diversen Sachen vor und sie ist von ihren Zeichentrickschauen relativ schnell auf eine Live-Operation gekommen.
Wahnsinn.
Im Vorschlag der Videos.
Aha.
Und was sie tatsächlich auch verstört hat und sie ist dann zu mir gekommen und gesagt, ja, sie ist da rumgesurft, obwohl sie das nicht machen darf. Und dann ist es gut, dass du mir sagst. Und mir erklärt, was es auch für Sachen gibt, die Leute auch hochladen, die sie jetzt nicht schauen soll oder die sie traurig finden wird und so weiter. Ja, ich finde schon, dass man das auch moderieren kann als Eltern.
Da muss man auch sehr viel Verständnis haben dafür. Das ist halt das auch stimmt, eine Herausforderung.
Ja, ich glaube, das ein Problem ist, also meiner Generation, die nicht damit aufgewachsen ist und dann vielleicht erst mit, ich weiß nicht, 20 mit MySpace oder mit 16 Studi mit MySpace, StudiVZ und MySpace angefangen hat. Und dazu auch noch so eine vielleicht auch gebildetere Schicht, die da grundsätzlich da mal skeptisch ist, Instagram und so weiter, die da selbst kein Wissen haben dazu und auch nicht wissen, wie Sachen funktionieren. Dass die es natürlich nicht gut vermitteln können, ist ein Problem und dass natürlich Lehrer dann umso weniger Firmen sind und und da auch keine Bildung haben in dem Bereich und Fortbildung haben, ist wirklich ein Problem. Und da geht es ja nicht nur um Social Media, jetzt um die unmittelbaren Nutzen und was heißt Online-Bullying und was heißt das Recht auf eigene Foto und so weiter, sondern da geht es ja dann auch weiter mit Fake News erkennen, wie erkenne ich, ob Informationen, ob das Gehalt hat oder nicht, wo schaue ich nach oder wo überprüfe ich das, was sind die Erkennungsmerkmale und so.
Aber sind das nicht große Fragen unserer Gesellschaft momentan?
Ja, total. Und ich finde das so arg, dass es eigentlich in den Schulen, also es gibt inzwischen jetzt wirklich auch gute NGOs, die zu Schulen fahren und dort Fortbildungen machen mit Kindern und Workshops und so, aber es ist im Endeffekt immer noch zu wenig und auch wirklich auf den Goodwill der Lehrenden angewiesen. Also ja. Wenn die einen Zugang haben und zumindest sich der Problematik bewusst sind, dann machen sie was und sonst nicht.
Oh, ich habe gerade so viele Fragen. Ich muss es studieren. Also wir haben einen Podcast aufgenommen mit Viva La Vulva gemeinsam, mhm. mit einer Sexualtherapeutin, die viel Beratung in Schulen macht. Und das ist ja gerade so ein großes Thema. Mhm. Und sie macht auch, und das finde ich so wichtig, sie macht auch ein Seminar für Eltern über Geschlechterrollen.
Ja, super, ja.
Das finde ich so schade, weil das so viele Eltern, Lehrer nicht erkennen, dass das eigentlich ein großes Thema momentan ist, mhm. für ihre Kinder auch. Und es war witzigerweise, war es vorgestern im Parlament, die Debatte, um 23 Uhr, ja. so ein Nischenprogramm. Und da war die Debatte eben schon in der Elementarpädagogik, schon mehr auf das zu schauen.
Mhm. Ja, ich merke, es gibt bei den Pädagoginnen, also zumindest in meiner, das ist jetzt so anekdotische Evidenz, also was ich so merke jetzt bei uns im Kindergarten, war das schon, ist das schon ein Bewusstsein? Mhm. Also ich glaube, es ist ein Aussterben, also die Pädagogin, die sagt, in dem Fall halt sie, weil im Kindergarten sind es meistens Frauen, mhm. die dann sagt so, du bist ein Bub und gehst jetzt in die Bauecke, mhm. oder du bist ein Mädchen, mach das jetzt nicht. Ich glaube, das ist aussterbend, gibt sicher noch genug, mhm. aber ich glaube schon, dass da einen gewissen Wandel gegeben hat. Spannend finde ich es in den Schulen. Da gibt es ja dann vor allem im Gymnasium, glaube ich, auch die, glaube ich, jetzt nicht Matthäus-Effekt in der Wissenschaft, dass Männer auf Männer referenzieren, mhm. und die dann auch zitiert werden und so weiter. Das, mhm. heißt, du hast immer einen Überhang, also ein selbstreproduktives System oft.
Ja, okay.
Und das hast du in Schulen das Problem auch, dass Mathematiklehrer in dem Fall oft sagen, Buben fördern und Mädchen, mhm. nicht und so.
Ja, ich meine, in der Debatte im Parlament war das ganz interessant, weil gerade aus der konservativen Ecke sehr schnell kommt, dieses. Ja, natürlich ist es wichtig, aber ich lasse mir auch nicht verbieten, dass meine Tochter, mhm. ein pinkes Kleid anzieht.
Ja, ja, ich glaube, das ist so.
Will.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja, das versteht sie alle falsch, weil das soll jeder machen, was er will.
Mhm.
Aber es soll auch okay sein, wenn es Buben machen wollen, in dem Fall.
Ja, ich glaube, das ist eine, leider momentan auch so, wie alles gerade im Moment polarisiert und verhärtet ist, ist das auch so eine Problematik, weil ich glaube, da ist schon noch ein Problem, wenn dann so radikal feministische Tendenzen vorschreiben, so, ja, rosa tragen geht mal grundsätzlich gar nicht, und, mhm. das ist schon eine festgeschriebene Rolle, mhm. aus der du dein Leben nicht mehr kommst, und ich finde da auch eine fehlende Leichtigkeit gegenüber auch den eigenen Geschlechterrollen.
Mhm. Ja, aber ich glaube, es geht genau darum zu sagen, für mich geht es darum zu sagen, wenn du rosa tragen, mhm. willst, feel free, aber egal welches Geschlecht du hast.
Mhm. Ja, klar.
Und ich glaube, das ist irgendwie so eine, ich versuche es immer positiver zu sehen, mhm. was sehr schwierig ist.
Ja.
Und was total lächerlich in der Debatte war, da diskutiert man darüber, wie Geschlechterrollen so funktionieren, und dann so, wieder aus der konservativeren Ecke, ist es immer die Lehrer,
mhm.
der Lehrer, der Pädagoge. Und man denkt sich, jetzt reden wir schon drüber, wie schwer ist es auch über die Lehrerin zu sprechen.
Mhm.
Ich meine, ich weiß schon, dass es immer schwierig ist.
So dann, Frau Minister, sag ich mal so.
Ja, am besten noch Frau Präsidentin und Frau,
ja.
Minister.
Das ist ja österreichisch, glaube ich, das Frau Minister. Das ist so, ich meine, sowieso die Titel sucht und dann irgendwie.
Wir haben jetzt, weil wir gut bei dem Thema sind, haben wir eigentlich eine Frage zu dem Thema.
Ja.
Ah, die. Gerade wenn du so in der Startup-Szene oder Unternehmerszene unterwegs bist. Also wenn man sich denkt, oder auch wenn man Höhle der Löwen, wie wir vorher geredet haben, schaut, ist halt schon sehr männlich dominiert. Ist es wirklich so ein Boys Club, wie man sich das vorstellt?
Ja, bei mir ist ein bisschen der Vorteil, dass ich ja nicht in der Tech-Szene unterwegs, mhm. bin, also in der Tech-Startup-Szene, die, glaube ich, wahnsinnig männlich dominiert ist. Was ich schon merke, ist, dass Männer oft mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch an den Start gehen. Ich glaube, viele Frauen, und so bin ich auch, und das wahrscheinlich nicht richtig, denken sich, na, ich muss jetzt einmal was leisten und was aufbauen, mhm. und dann gehe ich raus und sage, ich bin Unternehmerin, ich habe 10 Mitarbeiter, ich habe dieses wunderschöne Innenstadtbüro, jetzt bin ich wer. Männer gehen es anders an, auch die jungen Unternehmer, die ich kenne, und die Startup-Jungs, so, wow, ich habe die ganze Nacht, bin ich bei irgendeiner Geschichte gesessen, wir haben gerade unsere Gesellschaft angemeldet, ich bin Unternehmer. Was richtig ist, also ich finde das ja nicht falsch, also ich finde dieses Selbstbewusstsein und das Überzeugtsein von sich und dann auch von seiner Sache richtig.
Mhm.
Ich glaube, Frauen haben da auch viel zu viel Scheu.
Wie viel hat das mit Fake it till you make it zu tun?
Ganz viel. Es ist ja, auch wenn man mit Frauen spricht, und dann ist, ich weiß das aus meiner politischen Zeit, als ich für NEOS aktiv war und auch im Parlamentsclub gearbeitet hat, wenn man auf der Suche war nach Expertinnen aus bestimmten Bereichen und sie gefragt hat, wir machen einen Experten-Talk, hätten sie Interesse teilzunehmen, es geht um das Thema, sagt sie, boah, da muss ich jetzt einmal nachdenken. Dann kommt der Anruf und sagt, naja, ich habe da ja nur, jetzt übertrieben gesagt, ein halbfertig abgeschlossenes Studium zu dem Bereich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die richtige Expertin bin. Und wenn mein Mann sagt, sagt er, der hört jetzt so, Talk, ja sicher, um was geht's denn?
Das ist so. Ja. Aber ist es der Aufruf dazu für Frauen mehr, sich zu trauen und sagen, ja, ich kann das? Ja. Oder ist es auch ein bisschen ein Aufruf zu Männer, kriegt sich ein bisschen ein?
Eigentlich in erster Linie an die Frauen, traut euch. Ich finde nämlich dieses tatsächlich sich was trauen, einfach mal rausgehen und sagen, ja, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht und das finde ich und so, einfach einen ganz sympathischen Zugang. Ich finde auch, das ist ein bisschen vielleicht auch dieses amerikanische Selbstbewusstsein in vielen, also gerade im Unternehmerbereich, auch zu sagen, das ist vielleicht auch ein anderer Stellenwert des Unternehmers, Unternehmerin, das es in Amerika gibt, eine andere Tradition. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass Frauen einfach da sich weniger scheißen sollten. Ich meine, dass sich Männer viele überschätzen, das ist auch, wir haben das, also da gibt es diesen Spruch, dear God, give me the confidence of a white average man.
Ja, ja.
Wir sollten alle viel mehr wie weiße alte Männer sein.
Nein, das wäre so fad, oder?
Sollten Frauen lernen, auch Frauen mehr zu unterstützen?
Ja, also ich bin da immer, ich zögere jetzt, weil das ist so eine Nonar-Frage natürlich. Nur überlege ich mir, ob man Frauen grundsätzlich absprechen sollte, dass es nicht, ob sie es nicht schon längst tun.
Es gibt diese Theorie, dass Frauen sich erst unterstützen, wenn sie mehr als drei in einer Gruppe sind.
Ja, wobei ich, ob das nicht ein Narrativ ist, der sogenannten Stutenbissigkeit. So. Mhm. Das ist oft, was dann von Männern kommt, nein, mit denen, man kann nicht mit zwei Frauen zusammenarbeiten in einem Team, weil die sind dann total wieder stutenbissig und deppert miteinander und bekriegen sich. Deswegen bin ich vorsichtig damit. Ich glaube, was ein Problem ist, ist tatsächlich, dass es zu wenig Frauen als Rollenvorbilder gibt und auch so wenig Frauen in den entscheidenden Funktionen, die Hebel auch haben, andere zu fördern. Weil ich erlebe das so oft in diversen Frauennetzwerken, die ich von innen gesehen habe. Es ist total nett, wenn man sich einmal im Monat zusammensetzt und darüber redet, dass Frauen grundsätzlich benachteiligt sind am Arbeitsmarkt, in Führungspositionen und so weiter. Nur wenn da keine Frauen in Führungspositionen drin sitzt, ist das ein Jammerclub. Das bringt nichts. Und das ist halt das ist der Unterschied zu Männernetzwerken, die funktionieren, weil halt Männer tatsächlich an vielen mehr Hebel sitzen.
Ja. Ich meine, ich kenne das aus meiner politischen Zeit, wenn man so eine Gruppe, so eine durchschnittliche politische Gruppe, die gerade was tun soll oder was arbeiten soll, anschaut, dann könnte man sagen, dass es mehrheitlich ist, dass sich die Männer auf die Brust klopfen und sagen, wie toll sie sind und die Frauen daneben sitzen und arbeiten eigentlich.
Ich glaube, da ist die Politik auch sehr besonders, weil das wirklich ein sehr männliches und männlich dominiertes Umfeld ist und da es auch viel zu wenig Frauen gibt und die Politik als solche, als System, ja die Art, dieses Laute und das Rausgehen und dieses Selbstdarstellende eher belohnt. Also das System ist so, dass es laute Menschen, die das, was sie getan haben oder nicht getan haben, auf jeden Fall, die das kommunizieren, ja belohnt. Und ein bisschen muss es ja so sein, weil wenn man ein guter Politiker, eine gute Politikerin ist und sich freut und dann sagt, na, heute habe ich was Tolles geleistet und man erzählt es aber irgendwie jetzt gerade einmal der engsten Mitarbeiterin, ist es schade. Und da wird es auch nicht zum Erfolg führen.
Ja.
Es ist, glaube ich, auch eine Gratwanderung zwischen, wie kann man so ein System gestalten, gerade nach innen. Also wenn du so eine Situation beschreibst, glaube ich, braucht es einfach Awareness, dass das Laute und Schulterklopfen dann vielleicht nach außen angebracht ist, aber nach innen wahrscheinlich weniger.
Jetzt kommt die schwierigste Frage. Du wirst mich jetzt lieben dafür. Ich sage nur das Wort dazu, oder?
Ja.
Was ist mit Quoten?
Wow. Ja, es ist total lustig, weil es ja wirklich auch ein Thema ist, in dem ich mit mir selbst immer weniger eins werde. Also ich habe ganz lang Quoten ganz restriktiv abgelehnt, weil tatsächlich mit dem Argument, weil es erstens natürlich die unternehmerische Freiheit einschränkt, wenn du vorschreibst, wer jetzt eine Führungsposition bekommen soll. Zweitens mit dem Argument, dass auch bekannt ist, dass Frauen, die dann einen Posten bekommen, die Quotenfrau sind und dann auch weniger ernst genommen werden. Drittens, weil ich sehr lang davon überzeugt war, das war bevor ich tatsächlich im echten Leben gearbeitet habe, dass man, wenn man nur gescheit ist und super ist und viel arbeitet, dass es ja eh irgendwie gehen muss, genau. Das stimmt definitiv nicht. Also da habe ich inzwischen auch, also ich arbeite seit ich, glaube ich, 18 bin, wirklich durchgehend, außer den Karenzzeiten, wo ich ehrenamtlich tätig war. Und nein, Frauen werden nicht, weil sie super sind, bevorzugt gegenüber einem Mann, der nicht so super ist. Deswegen, auch mit meiner geballten Lebenserfahrung, und mit 37 kann man das ja schon, das ist ja schöner am Älterwerden, das kann man schon so behaupten, da tue ich mir eben schwer. Also ich glaube, es ist lustig, es gibt eine Quote für Aufsichtsrätinnen in glaube ich, zumindest einmal im staatsnahen Unternehmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt grundsätzlich noch nicht. Aber das Problem ist auch, du hast so wenig Frauen, die diese Rolle ausfüllen können. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich eine Handvoll Aufsichtsrätinnen, die durch alle wichtigen Aufsichtsratpositionen Österreichs schwirren. Mhm. Was ja auch nicht der Sinn der Sache eines Aufsichtsrats ist. Mhm. Deswegen finde ich oft, dass die Quote in vieler Hinsicht ein falsches Instrument ist, um was zu verändern. Weil ich glaube, es verdeckt wahnsinnig viel. Also man kann dann zwar sagen, okay, wir haben eine Parität der Geschlechter in unserem Aufsichtsrat, davon sind 4 Aufsichtsrätinnen die sonst auch überall drinnen sitzen. Und in der Firma sonst schaut es aber jetzt nicht großartig aus. Deswegen ist die Quote auch verlockend, weil sie ein wirklich gutes Make-up ist. Mhm. Und das ist halt so eine fade Antwort, aber ich glaube, es braucht halt ein Bündel an Maßnahmen. Und ich finde Gehaltstransparenz ein spannendes Thema. Mhm. Also das ist etwas, was, ich glaube, viel noch mehr wehtut als eine Quote.
Das stimmt.
Weil es auch in Österreich keine Tradition gibt. Also ich kenne das aus den nordischen Ländern, da ist es ganz anders. Ich meine, Schweden ist extrem, dass man das natürlich dann auch jeweils in dieser Datenbank nachschauen kann und so. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich mehr Transparenz über Gehälter und dann auch im Endeffekt über Ausschreibungen und so weiter geben muss.
Mhm. Ich würde schon gut tun, ne?
Ja.
Ich tue mir auch sehr schwer mit der Quote. Also ich finde es ja so ein ganz puh. Ich habe da einen Podcast gehört mit der ehemaligen irischen Präsidentin, die irgendwie da ganz klar gesagt hat, also ich bin eigentlich gegen Quoten, aber wir werden sie jetzt einführen in der Politik, solange wir es brauchen. Mhm. Und dann schaffen wir es ab. Und dann haben wir gedacht, inhaltlich finde ich das spannend als Ansicht. Und was mir jetzt erst viel später gekommen ist, eigentlich hat mich mehr beeindruckt, diese Frau, die an der Spitze steht und sagt, wir machen das jetzt und aus. Und vielleicht würde ich mir das wünschen, dass wir in Österreich jemand an der Spitze haben, der sagt, so wir diskutieren jetzt auch nicht mehr drüber, sondern wir fangen jetzt mal bei uns an. Und da geht es, glaube ich, jetzt dann gar nicht so darum, ob das jetzt eine Quote ist oder nicht, sondern geht es darum, dass man sagt, wir schauen da jetzt drauf und wir nehmen das jetzt ernst und das ist jetzt so. Und ob das nicht schon ein Zeichen, auch schon ein starkes Zeichen wäre, dass wir das irgendwann selbstverständlicher sehen, dass in politischen Gremien, dass es ausgewogen ist.
Ja, allemal. Also ich glaube, auch mit der Quotendiskussion muss man unterscheiden jetzt private Unternehmen. Mhm. Ich meine, das ist Aufsichtsratbeispiel für Industrie, also bei staatsnahen Unternehmen ist jetzt auch wieder so ein Graubereich unter Politik. Und es gibt in der Politik tatsächlich zu wenig Frauen, nämlich viel zu wenig Frauen. Und zwar nicht nur jetzt an der Spitze, wo man sagt, wo ist die erste Präsidentin, haben wir eine ausgeglichene Ministerinnenanzahl, wie viele Parteichefinnen und so gibt's, sondern auch wirklich unten an der Basis. Und das ist wirklich ein Problem und ich glaube auch in jeder Partei, soweit ich das jetzt beurteilen kann, weil Ehrenamt und Freiwilligkeit oft Männersache ist. Das ist der traditionellen Rollenverteilung auch geschuldet, weil die Frau arbeitet, kommt heim, kümmert sich um die Kinder, der Mann arbeitet und geht zum Verein. Mhm. Und damit meine ich jetzt mit Verein auch eine Partei, weil eine Partei funktioniert jetzt nicht anders wie ein Schrebergarten oder ein Ruderverein oder Kegelverein. Also ich war lange nämlich in einer Partei und in diversen Vereinen, als im Sportunion, beim Alpenverein. Also ich habe Vereinsvergleiche. Und da ist die Basis und dann auch der Entscheidungsbaum, der daraus entsteht, immer männlich. Und das ist, glaube ich, auch, und da muss man wirklich ganz unten anfangen und wirklich auch, sei es in den Bezirken oder sei es bei den Mitarbeitern, ganz stark darauf achten, dass es da eine gewisse Ausgewogenheit gibt.
Ich habe die Politik deswegen herausgenommen, weil ich dachte, okay, das ist das, was man als erstes regeln kann, am leichtesten eigentlich. Ich habe schon die Hoffnung, dass wenn die Politik auch in diesen schwierigen Zeiten noch ein bisschen voranschreitet, dass es vielleicht einen Effekt auf mehr hat.
Ja, also ich finde zum Beispiel das System der Subventionskürzung bei nicht erfolgten Frauenanteil gar nicht so blöd. Weil erstens gibt es sowieso zu viel Parteienförderung in Österreich, aber zweitens sind so negativ oder nicht, oder so eher umgekehrt positiv Anreize gar nicht so schlecht.
Letzte Frage in dem Teil, die Frage ist mir gerade nicht erst eingefallen. Was sind so Role Models, die du deiner Tochter irgendwie nahelegst?
Eine also gute Frage. Selbst? Ja, das hätte ich jetzt gleich gesagt, total narzisstisch von mir.
Deswegen habe ich gesagt.
Ja.
Ist es okay?
Ja, sie hat ein bisschen das Privileg, dass sie ja einfach durch meine politische Nähe, auch zu den Neos, ja auch zum Beispiel die Beate mitbekommt, jetzt im Alltag, weil wir mit ihr befreundet sind und wenn ich sage, schau, im Fernsehen ist die Beate und da redet sie im Parlament und eine andere Freundin von uns ist Vorständin bei der ÖBB und da sage ich auch, was sie macht und die ist die Chefin von dem Bereich und die kümmert sich darum, dass die Züge fahren und so weiter. Also ich habe das Glück, in meinem Umfeld wirklich tolle, erfolgreiche Frauen zu haben. Von denen erzähle ich dann gerne der Clara. Also sie kennt sie auch und hat den Bezug und dann versuche ich so ein, jetzt nicht, das ist toll, weil sie ist eine Frau, sondern so einfach erzählen, eine Freundin von uns ist Landesrätin, Niederösterreich oder so. Und dann so, ja, das ist deren Job ist, die ist die Chefin für den Bereich und für diese Chefin von allen Krankenhäusern und die kümmert sich da und darum. Und ich versucht das ein bisschen so als so einfließen zu lassen. Und ich glaube so, wenn man einfach im, also einfach so aus meinem privaten Umfeld die coolen Frauen rauskehrt, dann hat das hoffentlich auch einen Effekt auf sie.
Wir sind schon am Ende angelangt, obwohl ich glaube noch, wir hätten noch Stunden weiter reden können.
Das ist super. Das war total Spaß.
Wir haben gerade festgestellt, dass wir so ziemlich alle Themen, die es auf der Welt gibt, zumindest angerissen haben. Aber wir finden sicher noch neue. Eine letzte, also ein paar letzte Fragen haben wir noch an dich. Und zwar, gibt es noch irgendetwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern noch gerne sagen möchtest oder mitgeben möchtest?
Wenn jemand da ist und zuhört, der gerade in so einer Phase ist zwischen, soll ich meinen Angestelltenjob kündigen, weil ich trage mich schon so lange mit der Idee rum, mich selbstständig zu machen und es ist so schön, ein 13. bis 14. zu bekommen. Andererseits, wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht. Ja, macht es. Also ein kleiner Appell an die Risikofreudigkeit.
Und wo kann man dich finden, wenn man jetzt zugehört und gedacht hat, ich habe schon immer eine Kommunikationsexpertin gesucht. Wo findet man dich?
Vetterpartner.com sind wir.
Dann bleibt mir noch übrig, mich bei dir zu bedanken für das tolle Gespräch. Ja,
danke euch, es hat wirklich Spaß gemacht.
viel Input irgendwie zum Nachdenken.
Ja, und ich hab viel nachdenken müssen bei euren Fragen. Das war wirklich war nicht ohne. Also alles zwischen UNO-Quote und dem Unternehmertum.
Das stimmt. Aber es ist auch so spannend mit dir, dass man mit dir über so viel einfach reden kann.
Und das ist lieb.
Das ist toll. Ich habe jetzt die allerletzte Frage, nämlich, wie trinkst du deinen Kaffee?
Stark mit Milch.